Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Wir zeichnen auf am 22. August und mir zugeschaltet ist, wie immer, der wunderbare Kilian Hampel. Hello!
Hallo Ronja, hallo.
Na, ich habe dir gerade schon im Hintergrund gesagt, ey, so viel passiert gerade bei mir im Leben nicht, was das Live-Update angeht, was wir hier immer anfangs der Folge machen. Ich soll dir nur von meiner Mama ausrichten, dass sie es eine Unverschämtheit fand, als du letzte Folge von deiner Hochzeit oder auf der du warst berichtet hast und Zitat gesagt hast, dann scroll ich wie ein Boomer durch die Liederliste beim Karaoke singen. Und das fand sie eine Unverschämtheit. Und das, dafür muss ich dich jetzt hier nochmal stellvertretend für meine Mama zur Schnecke machen.
Weil sie nicht scrollt oder wieso?
Nee, sie fand den Vergleich Boomer.
Den Boomer-Vergleich, unmöglich. Ja, verstehe ich. Der war sehr plakativ, das stimmt.
Also, nutzt die Gelegenheit
an Mutter Ronja.
Genau, nutzt die Gelegenheit und entschuldige dich. Was geht bei dir?
Ich bin endlich wieder zurück nach langer Skandinavien-Reise und Aufenthalt. War jetzt auch mal wieder an der Zeit, jetzt wieder hier im Süden zu sein und alle Leute auch wieder zu sehen, auch mal wieder daheim zu sein. Und sonst geht nicht so viel. Ich hatte eigentlich gehofft, wir haben ja richtig Sommer. Es hat sich jetzt ein bisschen eingestellt. Und ich war gestern Tennis spielen. Unsere Halle war überflutet, weil es so geregnet hatte.
Extremwetter, Starkregenereignisse. Das ist etwas, was zunimmt, Leute.
Und dann auch Stichwort Investitionen in Vereinen. Am Nachmittag war dann ein Pressetermin mit der Presse wegen Besuch von dem internen Turnier im Tennisclub, pipapo. Und dann haben sie es direkt genutzt, glaube ich, um zu zeigen, schau mal, wir brauchen hier unbedingt Gelder, die Halle steht unter Wasser. Ja. Dann kann man ganz gut nutzen. Egal. Aber ansonsten geht es mir gut. Wir waren gestern, darüber wollte ich mit dir sprechen, im Kanu des Manitou. Und,
im Pool von Bulli.
Ja, und ich... Wir haben noch nie darüber gesprochen, du und ich. Und ich glaube, du weißt nicht, dass ich eine riesen Leidenschaft, Begeisterung für den Schuh des Manitou habe. Und ich bin mir fast sicher, so wie ich dich einschätze, dass du die nicht teilst.
Warum glaubst du, teile ich die nicht?
Weil du auch politisch sehr korrekt bist auf jeden Fall. Und ich mir denken würde, dass es vom Humor her, ich eher dieser Dad-Joke-Humor-Vertreter bin. Und ich dich da jetzt vielleicht nicht ganz so sehe, bei diesen wirklich flachen Dad-Jokes.
Ja, herrlich, tatsächlich. Also über dieses politisch Korrekte, das wird ja gerade auch mit der Neuverfilmung in den Medien viel diskutiert, kann ich tatsächlich stellenweise so ein bisschen drüber hinwegsehen. Aber es ist tatsächlich einfach nicht mein Humor. Also ich finde es nicht lustig. Du hast gerade schon gesagt, es sind so Dad-Jokes. Ich finde es zu platt, ich finde es nicht lustig. Aber ich habe generell das Gefühl, auch wenn ich so auf Comedy-Shows zu Besuch bin und mir da mal irgendwas reinziehe, dann denke ich mir auch jedes Mal, ist irgendwie nicht mein Humor. Deswegen wahrscheinlich das ist die Frage, hat sie überhaupt Humor? Weil ich meinen Humor beschreiben müsste, denn ich mag halt irgendwie eher so tiefergehende Witze und auch Sarkasmus finde ich super, aber so einfach nur platt. Hast du vielleicht Felix Lobrecht gesehen? Das wurde ja, sein letztes Programm wurde ja von der ARD gekauft und das konnte man ja in der Mediathek sehen. Und ich habe ihn vorher noch nie live gesehen. Ich höre aber sehr gerne seinen Podcast, Gemischtes Hack. Ja. Mag ich total gerne. Die sind ja leider gerade auch in Sommerpause. Und dann habe ich mir hier sein Programm reingezogen vom letzten Jahr. All You Can Eat hieß das ja. Mhm. Und ich dachte mir so, nee, ist nicht lustig. Ist irgendwie nicht geil. Ich weiß es nicht. Ist mir zu platt.
Ja, aber ich bin tatsächlich kein Freund von so Stand-up-Comedy. Also in der Regel finde ich das auch immer zu platt und zu schlecht. Ja. Und ich müsste da wirklich in der Mut für sein, dass ich es annähernd witzig finde. Und ich habe All You Can Eat reingeschaut und ich habe noch 5 Minuten ausgemacht. Ich kann das nicht anschauen. Ich finde das wirklich, ich finde ihn da auch überhaupt nicht witzig, obwohl ich mal Gemischtem Hack auch ganz, ganz cool finde oder fand. Inzwischen höre ich es nicht mehr so regelmäßig. Aber ich finde so Stand-Up-Comedy, gerade auch von ihm, ich finde das wirklich grauenhaft. Ja. Ich kann das nicht anschauen.
Irgendwie einfach die ganze Zeit nur irgendwelche Pimmelwitze und Witze auf den Kosten anderer. Ich finde es irgendwie zu platt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Genau, aber da sind wir wieder beim politisch Korrekten, würde ich sagen, was so der Comedy-Branche auch oft so ein bisschen
vorgeworfen wird.
Wo die größten Diskussionen derzeit entstehen. Und da ist ja auch die Diskussion mit Schuh des Manitou und Kanu des Manitou, jetzt der zweite Teil ist der Kanu des Manitou, wo man so ein bisschen die Sorge hatte, wie weit wird Bulli und die anderen, wie weit werden die da gehen, weil Schuh des Manitou ja schon wirklich auch politisch inkorrekte Jokes hat. Und Bulli auch selber inzwischen ja in Interviews sagt, er würde das jetzt nicht nochmal so drehen und so aufnehmen. Gleichzeitig hat er gesagt, zum Beispiel Winnetouch, also sein, oder Winnie Touch, sein Zwillingsbruder in dem Film, den er selber spielt, der schwul ist, der ja wirklich sehr stereotypisch klischeehaft homosexuell dargestellt wird, der muss dabei sein, hat er gesagt. Und der ist auch wieder dabei im zweiten Teil. Mhm. Nicht so groß wie im ersten Teil, würde ich sagen, aber er kommt vor. Und er hat gesagt, er muss dabei sein, weil er könnte ihn nicht ohne ihn machen, weil das der wichtigste Charakter ist. Und da ist, wurde dann schon so ein bisschen diskutiert, wie kann das sein, wie passt das jetzt in die Zeit rein. Ja, aber ich bin was wirklich, was den Schuh des Manitou angeht, also den von 2001, der ist wirklich 25 Jahre jetzt alt, was ich auch komplett verrückt finde. Das ist wirklich, muss ich ehrlich zugeben, einer meiner Lieblingsfilme, weil ich den so lustig finde. Also nicht, also es gibt wirklich schon so, ich würde sagen, 15-20% der Jokes, die, finde ich, drüber sind, die man heutzutage nicht mehr machen kann, wo auch die wirklich am unlustigsten heute sind, weil sie nicht gut gealtert sind. Aber der Rest, gerade diese Wortjokes, diese Wortumdrehungen, wie der Grieche die Wortumdrehungen verwendet, wie diese einfachen Witze, ich finde es so lustig, ich könnte mich da wegschmeißen. Ich finde es wirklich schon mein Humor manchmal.
Und was ist dein Fazit für den zweiten Teil?
Er hat sich überhaupt nicht die Finger verbrannt. Mhm. Und das hat er ganz gut gemacht. Leidet dann zum Teil manchmal so ein bisschen, finde ich, der Film drunter, weil es nicht so spannend ist und weil auch manche Jokes einfach sehr einfach gestrickt sind. Ich als Liebhaber des ersten Teils finde den zweiten Teil deswegen ganz gut, weil 60% der Jokes im zweiten Teil auf den ersten Teil beruhen. Also man kann den zweiten Teil nicht schauen, meiner Meinung nach, wenn man den ersten Teil nicht gesehen hat. Die sind komplett aufeinander aufbauend. Es sind so viele Anspielungen auf diesen ersten Schuh des Manitou. Also fast schon anstrengend manchmal irgendwie, hatte ich das Gefühl. Aber ich meine, es lebt von diesem Welterfolg vom ersten Teil. Und das Geile ist ja, wenn du, also auch gibt es so ein paar gute Podcasts, zum Beispiel mit, von Haselbrügger und ihrem Mann. Da war Bulli, ich glaube, vor einem Jahr war er da Gast, also noch, oder vor eineinhalb Jahren.
Haselbrügger finde ich zum Beispiel lustig.
Die finde ich auch witzig, aber habe ich auch noch keinen Stand-up
angeschaut. Habe ich auch noch nicht gesehen. Würde ich aber machen.
Wahrscheinlich schon, ja. Egal, auf jeden Fall, Bulli war bei ihr im Podcast und hat auch darüber gesprochen und hat so ein bisschen erzählt, wie damals die Zeit war, weil ich meine, Schuh des Manitou wurde 2000 gedreht, kam 2001 raus, kam im Hochsommer raus, kurz vor 9/11 und war so eine Zeit, wo wirklich alles sehr witzig war, wie er es damals beschrieben hat. Und dann kam diese düstere, auch politisch-gesellschaftliche Zeit, in der wirklich Terroranschläge kamen, also 9/11 kam, dann Weltkrieg auf einmal drohte loszubrechen wieder. Und er damals bei Wetten, dass auf dem Sofa saß und dieser Typ, den er parodiert, der vom Winnetou, der Winnetou-Schauspieler, ist ein Franzose, auch auf dem Sofa saß. Und Bulli, der größte Fan ist, so erklärt er es in dem Podcast, ich verlinke den in den Shownotes, er ist der größte Fan von diesem Winnetou-Darsteller, diesem Originalen. Und hat ihn eigentlich so als Hommage an ihn gedreht, diesen Schuh des Manitou. Und dieser Winnetou-Darsteller, dieser ältere, sehr, sehr alte Mann damals schon, fand es überhaupt nicht witzig und hat auch Bulli überhaupt nicht lustig gefunden. Und hat ihn dann bei Wetten, dass auf diesem Sofa im Live-Fernsehen so ultra niedergemacht. Oh. Bulli war damals Anfang 30 oder so, also wirklich ein junger Hüpfer und war ziemlich unsicher. Man kann es sich auch auf YouTube noch anschauen. Thomas Gottschalk versucht ihm so ein bisschen unter die Arme zu greifen und ihn so ein bisschen zu schützen. Aber der Typ findet es echt nicht witzig und sagt so, ja, was fehlt, ist der, ich weiß nicht, was sagt der, Respekt und irgendwie Würde. Und man muss ganz klar sagen, wegen sowas entsteht 9/11. Oh. Sagt dann der Typ. Und dann greift er so Bulli quasi an dafür. Und dann, also so ein bisschen auch, man weiß nicht ganz, wo dieser Vergleich herkommt, aber das erklärt er in dem Podcast mit Haselbrügger, finde ich sehr, sehr gut, dass ihn das voll getroffen hat. Und gleichzeitig in dieser, es kommt auch in diesem Kanu des Manitou rüber, es soll eine Hommage sein. Also er ist da auch sehr versöhnlich. Ja. Er greift niemanden an und es ist sehr politisch korrekt, würde ich sagen, soweit es geht. Die Bilder sind schon ganz lustig, aber es ist jetzt auch nicht vergleichbar mit dem ersten Teil. So mein Fazit.
Okay, generell finde ich es gerade ganz interessant. Also wir feiern quasi ein Revival von Bulli und seiner Arbeit. Gleichzeitig feiern wir gerade aber aktuell ja auch ein paar andere Revivals beziehungsweise Neuauflagen beziehungsweise Neuverfilmungen. Mädchen wurde ja jetzt auch neu verfilmt. Das ist ja auch ein Film, der eine ganze Generation geprägt hat, würde ich sagen.
Hat er dich geprägt?
Voll, doch, fand ich schon, doch, ja. Obwohl der ja damals schon eine Weile draußen war, aber wir haben den geguckt, wir Mädels tatsächlich. Aber auf jeden Fall, was ich ganz interessant finde, dass jetzt so viele Neuauflagen kommen und damit stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, kriegen wir nichts Neues mehr auf die Beine gestellt, gerade in der Kulturszene, oder sehnen wir uns vielleicht auch gesellschaftlich nach dieser alten Zeit zurück? Vielleicht auch nach dem stellenweise alten Humor, nach dieser Einfachheit?
Ja, Würde ich zustimmen. Glaube ich, das ist gerade beim Schuh des Manitou und auch bei anderen Punkten 100% würde ich da zustimmen. Wir sehen es aber auch in anderen Branchen. Wir sehen es ja in der Musikbranche auch. Gefühlt jedes zweite Lied, das gerade rauskommt, ist ein Resampling von irgendeinem 90er oder 2000er Jahre Lied. Auch die 2010er werden schon wieder resampled, habe ich das Gefühl.
Total. Und auch so 90er und 2000er Stars haben ja jetzt auch ihr Comeback. Zum Beispiel Blümchen wird auf TikTok ja auch total gefeiert. Jasmin Wagner heißt die ja mit bürgerlichen Namen. Habe ich tatsächlich auch mal persönlich kennengelernt. Wir haben zusammen gekocht. Und
echt?
Ja, das bei einer Kochshow. Damals habe ich noch die Produktion einer Kochshow geleitet. Okay. Genau. Und sie war bei uns im Kochstudio. Und das war ist eine super sympathische Frau. Und ich denke mir jedes Mal, krass, die sieht ja so jung aus. Also die ist ja null gealtert irgendwie. Und manchmal sehe ich sie hier in Hamburg auch auf der Straße, weil sie tatsächlich nicht unweit von mir wohnt, glaube ich. Und dann sehe ich sie hier
auch. Grüßt ihr euch dann noch? Nein.
Was?
Grüßt ihr euch noch? Also kennt man sie?
Ich glaube, sie erkennt mich nicht. Nee, ich glaube, sie erkennt mich nicht. Und ich schnatter sie dann auch nicht an, weil ich glaube, sie will dann natürlich auch einfach ihre Ruhe haben. Aber jedes Mal denke ich mir so, krass, die sieht einfach so jung aus. Es ist unglaublich. Ein Mann, der aktuell auch sein Comeback feiert, ist ja jemand aus der Politik. Und über den wolltest du im News-Update sprechen, richtig?
Was eine Überleitung. Voll gerne, lass uns reinsteigen.
Wie machen wir das mit der Rente?
Das ist eine Frage, die ich nicht verstehe.
Digga.
Was lachen Sie?
So einfach ist es in der Realität halt nicht immer.
Nö, glaube ich nicht.
Ich bin als geneigter Beobachter verwirrt.
Genau, bei mir geht es nämlich um Andreas Scheuer von der CSU, der ehemalige Bundesverkehrsminister. Der ist nämlich diese Woche wegen uneidlicher, falscher Aussage angeklagt worden. Also falscher, uneidlicher Aussage, der Vorwurf, er habe im PKW-Maut-Untersuchungsausschuss des Bundestages nicht die Wahrheit gesagt. Konkret bei der Frage, ob Betreiberfirmen ihm angeboten hätten, mit den Verträgen bis nach dem EuGH-Urteil zu warten. Auch Gerhard Schulz, sein damaliger Staatssekretär, ist angeklagt. Scheuer selbst weist die Vorwürfe zurück und spricht von einer politisch motivierten Kampagne. Medien kommentieren, manche sehen das als längst überfällige Aufarbeitung des Mautdesasters. Andere kritisieren Scheuers Attacke auf die Justiz, die Zweifel am Rechtsstaat schüre. Und darüber würde ich gerne ein bisschen mit dir quatschen.
Ja, das ist total spannend. Vielleicht ordnen wir es erstmal für die jüngeren Zuhörenden ein, die jetzt gar nicht irgendwie was mit Scheuer, mit dem Namen anfangen können. Das ist ja unser früherer Verkehrsminister gewesen, der eben diese sagenumwobene PKW-Maut geplant hat und zu verantworten hat. Und dieses Großprojekt hat dem Bund eben über 243 Millionen Euro gekostet.
Ja, das ist super krass. Es galt als das größte Wahlversprechen und als das größte Projekt der CSU in der deutschen Regierung, im Bund quasi. Das Modell war quasi, dass deutsche Autofahrer oder dass alle für deutsche Autobahnen zahlen müssten, auch die Ausländer, aber auch die Deutschen. Die Deutschen es aber dann gleichzeitig mit der Kfz-Steuerentlastung wieder kompensiert bekommen, also das wieder zurückkriegen. Und das ist verboten. Wir haben ja Maut zum Beispiel auch in Österreich oder in der Schweiz. Da ist aber so, dass das alle zahlen müssen einmal und das nicht zurückkriegen. Und es ist verboten, dass dann ausländische Autofahrer das nicht zurückbekommen könnten, eine Diskriminierung vorliegt. Der EuGH hat das dann damals gesagt, die Maut verstößt gegen EU-Recht, weil sie die Ausländer benachteiligt. Damit war das Projekt dann vollständig gescheitert. Und das große Problem war eben bei dieser ganzen Sache, dass Andi Scheuer, wie er auch genannt wird, schon vor dem Urteil Verträge mit privaten Betreibern unterschrieben hatte und die im Namen quasi des deutschen Staates unterschrieben hatte. Nach dem Scheitern musste dann der Bund, nicht mal er, also natürlich nicht er, aber der Bund musste dann für ihn Schadensersatz leisten. Und da sind diese 243 Millionen Euro Steuergeld entstanden, die futsch sind, die einfach weg sind. Das ist ein riesenpolitischer Skandal. Der Vorwurf, Scheuer habe diese Risiken gekannt, aber das Projekt trotzdem durchgekickt, steht da schon im Raum. Es wurde nicht so richtig aufgearbeitet, habe ich das Gefühl. Und diese Welle, die diese Woche entstanden ist, auch durch dieses Thema, das jetzt wieder hochkam, ich würde ihm zustimmen, Andi Scheuer, wenn man sagt, es ist ein Sommerloch-Thema, weil jetzt eben auch nicht viel anderes aufkommt. Da denkt man gerne an so an vergangene Projekte zurück und fordert er vielleicht auch die Aufarbeitung. Gleichzeitig ist das eben überhaupt nicht der Fall. Es ist ja keine Aufarbeitung gerade des ganzen Themas. Es geht ja nur um diese Aussagen von vom Politiker Andreas Scheuer damals beim Untersuchungsausschuss, die er wohl falsch waren, weil er da wirklich unter Eid falsch ausgesagt hat. Und das ist strafbar, da macht er sich sehr, sehr strafbar. Es geht aber nicht, und das darf man eben nicht verwechseln hier, es geht überhaupt nicht darum, dass irgendwie er wegen dieser Deals, die er da abgeschlossen hat, irgendwie angeklagt wird. Das ist schon mal auf einem ganz anderen Blatt Papier.
Und das ist eigentlich ein ziemlich spannender Punkt, denn Minister und Ministerinnen können ja aufgrund ihrer Fehlentscheidungen oder auch einfach wegen schlechten Managements schon abgestraft werden, in dem Sinne, dass sie zurücktreten müssen, dass es eine Abwahl gibt oder eben auch Untersuchungsausschüsse veranlasst werden. Aber, also das passiert alles auf der politischen Ebene, aber auf der juristischen Ebene sind sie bislang eigentlich immer gut davongekommen. Also es gab in der Vergangenheit schon unterschiedliche Fälle, wo es mal einen Untersuchungsausschuss gab, wo politische Entscheidungen hinterfragt wurden, wo Sachen aufgearbeitet wurden. Aber bislang wurde eben noch nie ein Minister oder eine Ministerin tatsächlich juristisch verurteilt, musste wirklich persönlich dafür haften, musste vielleicht auch ins Gefängnis, für was auch immer. Das passiert manchmal auf Kommunalebene, dass KommunalpolitikerInnen Geldstrafen zahlen müssen, weil sie sich irgendwie nochmal private Vorteile verschafft haben durch politische Entscheidungen. Aber auf Ministerebene, also auf Bundesebene, passiert das in der Regel nicht. Und Politiker und Politikerinnen können eben nur wirklich dafür belangt werden, wenn nachweisbar ist, dass sie entweder Geld veruntreut haben, dass sie ihr Amt missbraucht haben oder eben, wenn sie Falschaussagen gemacht haben. Und
was hier der Fall ist.
Das ist genau hier augenscheinlich der Fall.
Ja, also man redet ja auch oft von einer Immunität, die gilt. Die gilt für MinisterInnen nicht, die gilt ja für Bundestagsabgeordnete, die Immunität. Die müsste dann aufgehoben werden. Dafür muss der Bundestag die Zustimmung erteilen quasi. Die wird eigentlich fast immer erteilt, um keine Sonderrechte entstehen zu lassen. Dennoch, die ist hier überhaupt nicht der Fall, weil Andreas Scheuer ist nicht mehr Minister, auch nicht mehr Abgeordneter. Also seine Immunität greift nicht mehr und er kann da angeklagt werden. Und das ist jetzt tatsächlich auch der Fall. Ich finde es interessant, dass er dann direkt quasi diese Keule schwingt und sagt, das ist politisches Vorgehen gegen ihn. Und er war auch sehr überrascht wohl, also zumindest in dem Post, den ich in sozialen Medien gelesen habe, sagt er selber, er sei sehr bestürzt und überrascht. Er äußerte schon, dass er das als nicht nachvollziehbar sieht. Das macht ihn betroffen. Er findet, dass die Motive und das Timing der Anklage politisch motiviert. Und das finde ich dann schon irgendwie, also ja, immer dieses konkrete Angreifen des Rechtsstaates, irgendwie politische Motivation dahinter zu schieben, finde ich ein bisschen, finde ich schwach, weil es auch vom eigentlichen Thema weggeht. Anscheinend hat er wirklich da nicht die Wahrheit gesagt, wohlwissend. Und seine Anwälte sagen jetzt, er kann sich ja nicht mehr erinnern. Also dieses, ich habe keine Erinnerung mehr. Das ist ein bisschen auch, was wir auch von Olaf Scholz kennen, beim Skandal von Comex. Aber ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schwierig.
Und spannend wäre jetzt tatsächlich, also wir werden verfolgen, wie dieser Prozess tatsächlich ausgeht, aber spannend wäre tatsächlich, wenn es hier tatsächlich zu einer juristischen Verurteilung käme, denn ich glaube schon, dass wir tatsächlich mal so etwas wie einen Warnschuss bräuchten für andere Politiker und Politikerinnen, wenn es darum geht, sich eben an eigenen Großprojekten wirklich persönlich zu bereichern und eben ihre Stellung zu missbrauchen und oder beziehungsweise ihr Amt zu missbrauchen.
Jens Spahn.
Ja, genau, das ist... Den wollte ich jetzt nicht nennen, aber das ist ja tatsächlich ein anderer Fall, wo man natürlich drüber streiten kann oder wo ja auch öffentlich darüber diskutiert wird, inwiefern hat er sich eben auch persönlich dazu bereichert und wieso hat das eigentlich, oder davon bereichert und wieso hat das eigentlich keine Konsequenzen. In anderen Ländern, in Österreich zum Beispiel, kommt es sehr häufig oder sehr viel häufiger zu juristischen Verurteilungen von Politikern und Politikerinnen, die sich eben auch persönlich bereichern. In Deutschland hatten wir so etwas bislang tatsächlich nicht.
Ja, bei Jens Spahn und auch bei Andreas Scheuer steht eben nicht im Raum, dass sie sich persönlich stark bereichert hätten. Zumindest kann es bislang nicht nachgewiesen werden. Dann steht im Raum diese fragwürdige Amtsführung, dass es einfach nicht gut war. Und ich finde es trotzdem interessant, dass die CSU zum Beispiel über Andreas Scheuer so als einen der besten Verkehrsminister der letzten Jahre spricht und dass sie es immer noch so hochleben. Da wird überhaupt nicht darüber gesprochen, dass es einfach ein Riesenfail war und dass man dafür nicht gerade steht, finde ich schon problematisch. Bei Jens Spahn meiner Meinung nach das Gleiche. Er sagt die ganze Zeit, die Corona-Pandemie war eben so schwierig und man musste da Risiko eingehen für unser Land, für die Gesellschaft. Aber ich finde schon, dass man, wenn man so viel Geld raushaut, ohne Mehrwert für uns, dass man da irgendwie belangt werden sollte, zumindest politisch. Aber es hat ja Biden jetzt nicht so richtig, okay, Andreas Scheuer ist gerade kein Minister mehr, nicht mehr Bundestagsabgeordneter, aber es hat sie jetzt nicht irgendwie in den politischen Ruin getrieben, oder?
Ja, und man muss eben auch, wir sind natürlich hier ein Podcast, der aus der Perspektive der jungen Generation spricht, man muss sich natürlich auch einfach fragen, was hätte man von diesen 240 Millionen Euro machen können? Wie hätte man die anderweitig...
Wie viele Tennishallen hätte man da renovieren können?
Genau, Tennishallen. Da würden wir natürlich die Prio draufsetzen, auf die Tennishallen, die durch Extremwetter Ereignisse absaufen.
Jetzt nicht die Prio, aber also es trifft, glaube ich, schon einen Kern.
Ja, nee, du hast insofern halt, oder beziehungsweise was halt Fakt ist, dass dem Bund da extrem viel Geld durch die Lappen gegangen ist oder beziehungsweise immens Kosten entstanden sind und das in einer Zeit, in der ja jeder Euro gerade zweimal umgedreht wird.
In der Zeit, in der wir auf BürgergeldempfängerInnen schimpfen, weil sie so viele Millionen Euro verursachen, die gar nicht im Vergleich mit Jens Spahns Deals nicht tragbar sind, finde ich. Also so viel kostet es überhaupt nicht. Aber trotzdem war das Wahlkampfthema Nummer eins beispielsweise.
Absolut, ja. Stichwort junge Generation. Ich habe tatsächlich auch einen jungen Mann mitgebracht aus der jungen Generation, der sich einiges zu Kosten hat kommen lassen.
Wollen wir rüber springen? Jimmy Blue,
nein.
Bin gespannt.
Wir springen nach Norwegen. In Norwegen ist der älteste Sohn der Kronprinzessin wegen vierfacher Vergewaltigung angeklagt. Insgesamt ist Marius Borg Høiby in 32 Punkten angeklagt. Høiby hat eingeräumt, unter dem Einfluss von Alkohol und Kokain gewalttätig gegenüber seiner damaligen Freundin geworden zu sein. In einer schriftlichen Stellungnahme berichtet er von psychischen Problemen und davon, seit längerem mit Drogenmissbrauch zu kämpfen. Marius, die ihn nicht kennen, ist der älteste Sohn von Mette Marit und der Stiefsohn des norwegischen Kronprinzen Hakon. Kronprinz Hakon und Mette Marit lernten sich 1999 auf einem Musikfestival kennen. Nach nur 6 Monaten Beziehung sollen sie sich verlobt haben. Und infolgedessen fiel die Unterstützung für die Monarchie in Norwegen auf ihren bisher niedrigsten Stand. Marius war 4 Jahre alt, als er mit in die Ehe gebracht wurde. Er stammt aus einer früheren Beziehung mit einem vorbestraften Finanzanalysten, der zum Zeitpunkt von Marius' Geburt wegen Drogen- und Gewaltvorwürfen im Gefängnis saß. Der heute 28-jährige Marius gehört zwar zur Königsfamilie, ist aber kein offizielles Mitglied des norwegischen Königshauses. Genau, wir machen so einen kleinen Exkurs in die Royal-Welt. Warum finde ich das ganz...
Bitte. Auch für mich, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe mit dem Thema nicht viel am Hut und ich kenne mich auch mit der Story jetzt nicht so gut aus. Ich habe kurz gelesen, aber ich bin sonst komplett raus, was das angeht.
Ja, warum bewegt mich das so? Also wir haben immer wieder in der Vergangenheit mit royalen Skandalen zu tun gehabt. Wir haben zum Beispiel in Großbritannien Prinz Andrew, der auffällig geworden ist. Davon hast du sicherlich auch mitbekommen durch seine nahen Verbindung zu Epstein. Wenn es aber halt quasi um Sexualstraftaten geht oder eben auch so Drogenmissbrauch, Gewalttaten und so weiter, dann ist man, glaube ich, gesellschaftlich davon enttäuscht, weil die Königshäuser ja eben eine Vorbildfunktion haben und natürlich auch von Steuergeldern bezahlt werden. Das ist natürlich auch ein ganz großer Faktor. Bislang waren es aber eben immer die älteren Männer, häufig eben auch Zweitgeborene, Drittgeborene, die eben keinen direkten Anspruch auf den Thron hatten und deswegen immer so außen vor standen, vielleicht auch sich nicht gesehen gefühlt haben, ganz absurd gesagt, ne? Aber jetzt haben wir eben einen jungen Mann, der Jahrgang 1997 ist, also der 28 Jahre alt ist und der eben als erster der jungen Generation diesen ganzen Scheiß rund um MeToo, Vergewaltigung, Machtmissbrauch einfach wiederholt und gefühlt nichts gelernt hat. Weißt du, man hat das
jetzt... Das norwegische Königshaus gilt doch, also da musst du mich jetzt wieder berichtigen, aber es gilt ja als relativ volksnah im Vergleich zu anderen Königshäusern, oder?
Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum überhaupt diese Hochzeit von Kronprinz Haakon und Mette Marit ja dann am Ende doch akzeptiert wurde. Denn wie eben schon gesagt, sie ist eine Bürgerliche, die
eine von ihnen,
die teilweise eben auch in Sozialwohnungen gelebt hat, die auch ein uneheliches oder beziehungsweise ein schon mal verheiratet war, ein anderes Kind mit in die Ehe gebracht wurde. Das ist alles andere als königlich korrekt, wenn man so in die Bücher schaut. Ne? Und trotzdem wurde sie dann, obwohl die Unterstützung damals stark abgefallen ist, trotzdem wurde sie am Ende des Tages ja akzeptiert von Volk.
Mhm. Und wurde er akzeptiert, also der um ihn jetzt geht, also Marius?
Marius, durchaus, würde ich schon sagen, in seinem Kindesalter. Er hat jetzt mittlerweile auch zwei Halbgeschwister, zu denen er ein sehr gutes Verhältnis hat, die ihn auch sehr positiv immer erwähnt haben. Mittlerweile ist es doch sehr still um sie geworden. Sein Instagram-Profil ist mittlerweile auch nicht mehr öffentlich. Er wird auch auf der königlichen Website so nicht mehr genannt. Er war in den letzten Jahren schon deutlich weniger auf wirklich öffentlichen Terminen mit anwesend. Aber im Großen und Ganzen haben die auf jeden Fall ein gutes Verhältnis gehabt. Und früher, also gibt es auch noch so Fotos, wie er eben als Vierjähriger um das Kronprinzenpaar herumgesprungen ist. Und da wurde er schon als sehr süß wahrgenommen, das auf jeden Fall.
Das jetzt nicht mehr. Das Image ist jetzt futsch.
Genau, und wenn man aber auch die letzten Fotos, also die letzten Familienporträts aus den letzten Jahren anschaut, dann sieht man auch, dass er schon so ein bisschen heraussticht. Also mit diesen langen, blonden Haaren. Ich glaube, er trägt auch einen Ohrring. Er hat auch einfach ein anderes Gesicht, so, weil er natürlich einen anderen Vater hat als seine Halbgeschwister. Das heißt, er sieht halt auch optisch auch einfach anders aus. Und wenn man da jetzt ganz viel hineininterpretieren möchte, dann könnte man auch sagen von wegen, ja, man sieht auch irgendwie, dass er in dieser Familie vielleicht auch ein bisschen unzufrieden ist mit seiner Rolle. Aber auf jeden Fall, das, was ich halt so dramatisch finde, ist auf der einen Seite eben, dass wir jetzt wieder einen sexuellen Missbrauchsfall in einer Königsfamilie haben, der aber dieses Mal von der jungen Generation begangen wurde oder mutmaßlich, genau. Die Prozesse laufen ja noch. Und das finde ich auf der einen Seite schlimm und auf der anderen Seite finde ich eben auch schade, dass das gescheitert ist, was du gerade gesagt hast. Also das Königshaus in Norwegen wurde oder ist sehr volksnah, sehr bürgerlich und beziehungsweise Mette Marit ist sehr bürgerlich. Und teilweise wurde damals eben gesagt, oh, wenn wir uns die jetzt ins Königshaus holen, dann holen wir uns nur die Probleme mit ins Haus. Das ist ja jemand aus der Unterschicht, in Anführungszeichen. Und dieses Narrativ wurde jetzt leider im Sinne der Probleme tatsächlich bestätigt. Und das finde ich wahnsinnig schade, weil ich glaube, das feuert in Norwegen, aber auch in Deutschland, ich meine, wir lesen es ja hier auch in der Presse, eigentlich überall, ein gesellschaftliches Narrativ an, was, glaube ich, insgesamt der Bevölkerung nicht gut tut. Also.
Ja, und ich meine, wenn man Royals, also Königshäusern, so eine Rolle zuschieben möchte, also ich meine, Verantwortung ist das eine oder auch Macht, es steht, glaube ich, nochmal ganz woanders, da kann man schon, ja, glaube ich, ganz zu Recht sagen, das könnte vielleicht demokratisch anders geregelt werden, aber wenn man ihnen eine Rolle zuschieben möchte, dann ist es ja eigentlich die Vorbildfunktion.
Genau.
Es ist ja das, was sie für die Gesellschaft beitragen, nämlich dass sie die Gesellschaft repräsentieren oder zumindest in einer gewissen Weise so ein Idealbild zeigen. Jetzt haben wir aber solche Skandale und dann wirft das natürlich ein ganz anderes Licht, oder?
Genau. Ja, also es zeigt eben, dass MeToo, sexuelle Delikte und so weiter eben keine Sache sind oder keine Sachen sind, die nur in der älteren Generation stattfinden, sondern natürlich auch in der jüngeren Generation. Und das ist, also das führt einen dieser Fall einfach nochmal vor Augen, habe ich das Gefühl, dass wir da keineswegs besser geworden sind.
Und gleichzeitig gibt es ja leider auch Straftäter, die derzeit versuchen, gerade auch aktiv junge Menschen an sich zu reißen. Also ich erinnere da zum Beispiel jetzt im Sommer, was du mitbekommen hast, dieser Waschseemörder heißt der, glaube ich, Waschseemörder, ich weiß nicht, ob ich richtig ausspreche, der vor über 10, 15 Jahren eine Frau umgebracht hat auf brutalste Weise und inzwischen raus ist aus dem Gefängnis und jetzt auf TikTok gerade voll die Karriere einschlägt, weil er er ist raus, er ist verurteilt geworden, er sagt auch nicht, dass er unschuldig ist und er ist jetzt raus und hat jetzt einen TikTok-Account und treibt da gerade ganz viele Menschen um sich rum, auch sehr aus dem rechten Spektrum zum Teil und macht da auch zum Teil schon Merch mit seinem Namen und mit seinem Gesicht und mit Sprüchen darüber, dass er quasi auch ein bisschen droht, fast schon wieder was zu tun, aber gleichzeitig auch so legal sich auf der Seite bewegt, dass es auf keinen Fall juristische Konsequenzen haben könnte. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es tut so weh, so zu sehen, dass so jemand dann Aufmerksamkeit bekommt, die er nicht verdient hätte. Und dann gerade auch, ja, auch Social Media für seine Zwecke nutzt, um irgendwie da aufzutreten. Hast du davon mitbekommen?
Habe ich überhaupt nicht davon mitbekommen, muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Aber woraus besteht sein Content? Gibt er dann da Mordtipps?
Das würde ich nicht sagen. Also der Maschsee-Mörder, ich kann es mal kurz vorlesen, ist ein rechtskräftig verurteilter Mörder, der damals eine 44-jährige, hier Wikipedia schreibt, Gelegenheitsprostituierte zerstückelt und im Maschsee versenkt hatte. Und jetzt gerade, ich bin auch darauf aufmerksam geworden durch Mord auf Ex und die haben darüber sehr, sehr viel auch TikToks gedreht, weil es einfach leider total schlimm ist, dass der überhaupt gerade eben Aufmerksamkeit bekommt. Und in seinen T-Shirts, ich glaube, das sind eher so satirische T-Shirts, wo er wirklich dir verkauft. Da sind so Sprüche drauf. Ich überlebte ein Date mit dem Maschsee-Mörder zum Beispiel. Steht auf einem T-Shirt. Also wirklich ganz, ganz übler Humor, der wirklich, finde ich, überhaupt nicht geht. Und auch natürlich gegenüber den Opfern der Familie und über Opfern generell von solchen Straftaten. Einfach ein Schlag ins Gesicht, ist ganz, ganz schlimme Sache.
Krass, und guck, und da sind wir, hier schließt sich der Kreis, da sind wir wieder beim Thema Humor. Ist überhaupt nicht meins. Ist nicht mein Humor.
Nee, aber auch überhaupt nicht mein Humor. Also, nee, überhaupt nicht. Und ich habe das Gefühl, trotzdem sammelt dann so jemand auch Leute unter sich und die dann auch ganz bewusst auf dieses Mordthema anspringen und versuchen da irgendwie einen Keil zu treiben. Es ist ganz eklig.
Und das,
ganz
ja, eklig. Und eben natürlich dann auch auf TikTok gerade auch junge Menschen an sich irgendwie fasziniert, ne?
Ja, auf jeden Fall. Natürlich auch so ein gewisser Trend dann so ein bisschen anzuecken und dieser Trend auch damit zu gehen und einfach auch, ich meine, wir kennen es ja von, ich sag mal, skurrile Personen, ich möchte ihn jetzt nicht als skurrile Person bezeichnen, aber von anderen skurrilen Personen, die Leute um sich scharen und zum Teil auch gar nicht Fans, sondern eher auch Haterinnen um sich scharen. Eine Drachenlord zum Beispiel, denke ich da, an Personen, die es irgendwie geschafft haben, so ein Phänomen zu sein, ohne deswegen beliebt zu sein, aber gleichzeitig die Leute sich auch einfach den Zeitvertreib nehmen, um da um dieses Thema herum sich irgendwie aufzustellen und ganz komische Trends dann da reinzuwilden. Zum Beispiel da jetzt beim Drachenlord zum Beispiel da nach Franken zu fahren oder wo auch immer er gelebt hatte damals und dann noch Partys zu machen, die Leute zu terrorisieren, keine Ahnung, den Pizzalieferanten vor Ort in den Ruin zu stoßen, weil sie jeden Abend 20 Pizzen bestellt haben und so. Da gibt es ja wirklich ganz komische Trends, die dann entstanden sind, wo ich mir denke so, also die erste Frage von den Boomern wäre, hey, habt ihr keine Hobbys? Ja, okay. Aber die andere ist ja wirklich, wo ist der Sinn des Ganzen? Also das ist ja schon diese Gemeinschaft, diese Online-Gemeinschaft. Und ich glaube auch, dass dieser Maschsee-Mörder da in einer gewissen Weise damit spielt, dass er Leute da ja, unter sich scharen kann und die irgendwie dann dort gemeinsam Trends ja, auferlegen.
Und einfach Faszination des Bösen. So, jetzt sind wir ziemlich weit abgekommen von Norwegen, aber auf jeden Fall spannend. Wir werden
also umgebracht hat er niemanden, er hat aber eine Straftat begangen, also er wurde verurteilt jetzt auch.
Nee, oder? Beziehungsweise die Prozesse laufen noch tatsächlich. Ja. Er ist angeklagt in 32 Punkten, unter anderem wegen vierfacher Vergewaltigung. Und
vierfacher Vergewaltigung.
Das, genau, werfen ihn eben unterschiedliche Frauen, unter anderem seine Ex-Partnerin, vor. Genau. Aber gut, beziehungsweise nicht gut. Ich wollte das Thema auf jeden Fall mitbringen, weil ich das gerade verfolge und weil es mich sehr beschäftigt und weil ich eben glaube, dass das die Monarchie nochmal in eine andere Krise stürzt und weil es mir schmerzlich vor Augen führt, dass unsere Generation leider kein Deut besser ist. Natürlich nicht. Es wäre auch naiv zu glauben, dass wir irgendwie wirklich große Fortschritte gemacht haben hinsichtlich sexuellen Missbrauch. Aber es war doch so ein bisschen meine Hoffnung.
Ja, stimme ich dir zu, leider. Ja.
Es gibt aber ganz interessant, es gibt jetzt einige Studien, ich hatte das nämlich nochmal, ich wollte da Vergleichszahlen raussuchen, inwiefern denn die junge Generation seltener strafrechtlich belangt wird im Vergleich zu der älteren Generation. Und tatsächlich ist es nach wie vor natürlich so, dass Täter in allererster Linie männlich sind. Also, dass die Gewalt, gerade die sexualisierte Gewalt, in allererster Linie von Männern auch in Partnerschaften ausgeht. Dass aber die Zahl von Frauen, die eben auch zu Gewaltbereitschaft neigen, auch in Partnerschaften, durchaus zunimmt. Und in der Wissenschaft wird das eben damit begründet, dass sich einfach die Geschlechterverhältnisse generell in unserer Gesellschaft angepasst haben und dass sich auch Frauen zunehmend an der Verhaltensweise von Männern orientieren und deswegen halt zunehmend auch mehr zu einer Gewaltbereitschaft neigen. Natürlich nicht in diesem Ausmaß, wie es Männer tun, aber tatsächlich gibt es da, wenn man die Generation vergleicht, Paper, die sagen, dass es dort eine sehr, sehr langsame Angleichung gibt.
Ja, wow. Hoffen wir mal, dass da irgendwas dann doch gesellschaftlich geschieht, dass das nicht noch... Ich find's super krass. Also ich sehe natürlich auch auf TikTok und Instagram gibt's da Trends dazu, wenn immer irgendwie, also es gibt ja zum Beispiel sehr, sehr viele Trends und Videos, wo man sieht, wie Männer irgendwelche Frauen verfolgen und ihnen in U-Bahn hinterherlaufen und so. Ich mir denke, so krass, also no mansplaining, aber wie heftig muss so eine Situation sein, was mit der ich als Mann natürlich nie konfrontiert wurde, tatsächlich abends heimzulaufen und irgendwie Gefahr da zu spüren. Und gleichzeitig finde ich es cool, dass man das jetzt auch dokumentiert und auch die Täter immer diese Umkehr macht, auch der Scham soll die Seite wechseln, natürlich an der Stelle. Gleichzeitig lese ich dann aber auch ganz oft dann darunter nur Kommentare wie Männer und es sind wieder Männer und of course men. Und ich zum Teil stimme ich da auch vollkommen zu, weil es ist ja offensichtlich statistisch, wie du es gesagt hast, ja, es ist halt überwiegend das demografische Merkmal ist das Geschlecht, ist nicht das Alter, ist nicht irgendwie der Bildungshintergrund, es ist eigentlich erstmal das Geschlecht in allererster Linie, auch nicht die Herkunft, überhaupt nicht. Es ist eigentlich an allererster Stelle das Geschlecht. Und gleichzeitig wünsche ich mir natürlich als Mann eigentlich nicht dass dieses Männerbashing überhaupt notwendig wäre, aber offensichtlich ist es das, wenn wir diese Sachen sehen, wenn wir diese Beispiele sehen. Man schämt sich da selber dafür und fragt sich aber auch so ein bisschen, also gibt es hoffentlich wirklich irgendwann mal eine Umkehr dieses Schams? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Fall von der Pelico, jetzt den wir auch natürlich besprochen hatten, ja, dass er schon irgendwie fast schon wieder... Also vergessen wurde, wo ist das ein halbes Jahr?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, der Fall von Gisèle Bilicot in Frankreich, die Zuhörenden werden sich erinnern, das wird schon in die Geschichtsbücher eingehen.
Das auf jeden Fall, aber gesellschaftlich habe ich nicht das Gefühl, dass wir viel weiter sind, das meine ich.
Doch, wenn ich zum Beispiel daran denke, also du erinnerst dich, ich habe ihren Namen vergessen, dazu wurde am Ende des Tages auch eine Spiegelgeschichte gemacht. Da war eine junge Frau joggen und ein älterer Mann, also zwischen 50 und 65, irgendwie sowas, hat sie gefilmt. Und sie hat ihn, ist quasi hinter ihr mit dem Fahrrad gefahren und hat sie gefilmt.
Dieser Mann hier ist gerade hinter mir gelaufen, hat mich beim Joggen gefilmt.
Hab ich nicht.
Dann wollte ich eigentlich mich schon umdrehen und dachte so, reicht jetzt, ne? Aber dann fing er ja an, weiter zu diskutieren. Und dann kam dieses Hosenargument mit, ja, warum ziehst du denn so eine Hose an und so weiter.
Sie haben mich gefilmt beim Laufen, völlig wahrscheinlich auf meinen Arsch.
Wenn ich so eine Hose an, das verstehe ich.
Weil ich laufen gehe.
Und dann habe ich gemerkt, ich habe keinen Bock mehr, es reicht so. Und dann habe ich auch mehrfach gesagt, geh, fahr. Hat das nicht gemacht, ich nochmal, bis ich gefühlt sein Fahrrad anschieben musste, damit er geht.
Und sie hat ihn in dem Moment gefilmt. Sie hat die Aufnahmen auch veröffentlicht, sein Gesicht allerdings unkenntlich gemacht. Sie hat aber mit dieser Veröffentlichung gezeigt, wie mutig sie mit dieser Situation umgegangen ist. Also ich weiß nicht, ob ich den Mut tatsächlich, und ich wurde auch schon draußen beim Sport gefilmt tatsächlich. Und ich bin da aber nie wirklich hingegangen und habe der Person das Handy aus der Hand gerissen und gesagt, jetzt entsperren und löschen. So hätte ich niemals den Mut zu gehabt. Und solange das nicht auf eine aggressive Art und Weise passiert, wo dann die Frau vielleicht auch körperlich der anderen Person gegenüber wird, sondern halt einfach nur verbal konfrontativ und auch noch nicht mal beleidigend. Sie ist gar nicht beleidigend geworden. Sie stand halt einfach nur zu 1000% für sich ein. Und ich glaube schon, dass Der Fall Gisèle Pelicot, den sie sicherlich auch verfolgt hat, also ich kenne sie nicht, aber ich behaupte jetzt einfach mal, sie hat den sicherlich auch verfolgt und sie hat sich davon inspirieren lassen, als junge Frau mehr für sich einzustehen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich habe mir ihr Instagram-Profil damals angeschaut und dachte, und sie ist halt einfach so eine, also sehr feministisch unterwegs, was ihren Content auch angeht. Und deswegen bin ich sehr sicher, dass sie den Fall verfolgt hat. Auf jeden Fall denke ich schon, dass Gisèle Pelicot eine Generation damit geprägt hat, das, also Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen und Dinge auch wirklich sehr direkt zu benennen und auch mit dem Finger auf die Männer dann zu zeigen, die sich eben so verhalten. Das finde ich großartig.
Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Aber ich würde mir persönlich wünschen, dass das Finger auf den Finger zeigen und so ein Video aufzunehmen, dann auch dazu führt, dass die Person sich am anderen Ende diese Straftaten begeht oder die auch einfach nur, ist ja zum Teil keine Straftat, die man so füllen, aber auch einfach die einfach sich überhaupt überlegt, wie kommt man überhaupt in die Situation, dass die sich dann wirklich auch denkt, yo, jetzt mache ich sowas halt nicht mehr, jetzt schütze ich auch Frauen und jetzt denke ich auch mal wirklich, wirklich an die Mitmenschen und habe nicht diesen dummen Drang, da jetzt mich irgendwie dran zu ergötzen oder irgendwie mir einen runterzuholen oder whatever da in der Situation seine Motivation war.
Ich
hoffe, dass dieser Charme wirklich dann auch die Seite wechselt, weißt du? Das ist da, wo ich ansetzen möchte. Und da habe ich die Sorge, dass eben es Männer gibt, denen es einfach scheißegal ist.
Nee, ich glaube tatsächlich, also wenn ich mir dieses Video, ich verlinke dieses Video nochmal in den Shownotes, von dieser Parksituation anschaue, dann wird sich dieser Mann in Grund und Boden geschämt haben, weil das haben natürlich Leute auch vor Ort da mitbekommen. Und gerade, also ich glaube, das war tatsächlich in einer Großstadt, ich weiß jetzt nicht ganz genau, in welche Stadt das war, aber wenn das zum Beispiel auch in so einem Dorf passiert, dann ist die Hölle wirklich am Brennen, wenn das da passiert, weil das spricht sich natürlich rum und das ist in dem Moment einfach maximal unangenehm, diese Konfrontation. Und das ist wunderbar. Und auch wenn wir auf den Fall von Marius Borg-Høiby in Norwegen sprechen oder blicken, dann ist es ja tatsächlich so, dass es ja eigentlich schon ein Gewinn ist, dass sich die Ex-Frauen oder Ex-Freundinnen und Frauen, die da eben mutmaßlich vergewaltigt worden sind, jetzt melden und nicht erst 20 Jahre später, wie es zum Beispiel bei Prince Andrew oder sonst wem der Fall war, sondern sie haben sich eben jetzt direkt gemeldet. Das heißt, da haben wir ja auch einen Mutzugewinn gehabt und das ist eigentlich ziemlich galaktisch.
Das stimmt, so habe ich es noch nicht betrachtet, aber das ist ein sehr guter Punkt. Ja,
bin ich jetzt auch erst drauf gekommen. Vielleicht haben wir doch irgendwas gelernt, verdammt.
Ja, vielleicht haben wir doch hier den positiven Ausklang geschaffen und nicht meine pessimistische Haltung hier mitgenommen. Okay.
Jetzt sind wir sehr durch die Fälle gehopst, aber es hat Spaß gemacht, Kian. Ich würde sagen, wir machen hier den Sack zu, oder?
Voll. Lasst uns den Sack zu.
Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn euch die Folge gefallen hat. Dann lasst uns jetzt endlich mal eine schöne Bewertung auf Spotify oder Apple
Podcasts. Macht das endlich mal hier.
Das ist wirklich, wirklich wichtig für uns. Also damit unterstützt ihr uns enorm und das dauert nur 3 Sekunden. Also wirklich hier die Sternchenbewertung bei Spotify oder eben wirklich einen Kommentar schreiben. Das ist unsere Bewertung.
Das ist eine und das andere ist, wenn ihr Leute habt, denen der Podcast gefallen könnte, die aber noch gar nichts auf dem Schirm davon haben, einfach gerne weiterleiten, teilen. Das ist natürlich auch was uns unterstützt, gerade auch in der Sommerpause. Es gibt noch viele Podcasts, die noch nicht wieder am Start sind und wir ackern hier Woche für Woche für euch.
Nein,
wir haben auch Spaß, also es macht ja super Spaß, da drin zu sein. Wir hoffen natürlich, dass auch da Leute, die Interesse an solchen Themen haben, auch noch die Möglichkeit bekommen, reinzuhören.
Yes. Okidoki, auf Wiederhören, bis nächste Woche.
Liebe Grüße, tschüss.